Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast der Austrian Composers. Mein Name ist Martin Rothneder, ich bin selbst Komponist, Gitarrist und Sänger und darf heute ein Gespräch mit der ungarischen Komponistin und Pianistin Judith Varga führen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Gespräch. Ich bin sehr gespannt und neugierig und werde gerne mal mit meinen ersten Fragen starten. Ich habe mir da etliches aufgeschrieben. Erstmals so der Werdegang, also Pianistin, Komponistin, da gibt es ja irgendwo mal einen Anfangspunkt, wo man irgendwo so in die Musik reinfindet, und das interessiert mich immer sehr, wie das bei anderen ist. Also wie war das bei dir? Wie bist du zum Musikmachen gekommen? Zuerst Klavierspielen, zuerst Komponieren gleichzeitig. Wie hat das begonnen?
Ja, also am Anfang, glaube ich, weiß man noch nicht so genau, was man werden möchte, und man sieht halt irgendein Tool, was einem interessiert. Das war in meinem Fall ein Pianino bei einer Tante, und dann habe ich irgendwie gedacht, das will ich. Ich will rausfinden, wie das funktioniert, und dann rutscht man halt rein in irgendwelche Systeme, wo man halt gerade etwas lernen kann. In meinem Fall war das eine ganz klassische Musikschule in Ungarn, und das war damals natürlich noch großartig. Vielleicht sind heutzutage die Musikschulen in Ungarn auch großartig, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn wir das jetzt so mit österreichischen Systemen vergleichen, war das damals ja ganz was anderes. Also ein sehr strikter Ablauf von wann man was lernen muss, und man durfte sowieso im ersten Jahr nur Gehörbildung und Musiktheorie lernen, und wenn man da schon mit 6 oder 7 etwas Noten lesen konnte und man wusste, was sind diese komischen Punkte und Linien, dann erst hat man ein Instrument zugewiesen bekommen, und dann durfte man halt Klavier spielen oder Geige oder was auch immer, ne? Und Kompositionsunterricht, das gibt's halt in Musikschulen auch nicht wirklich. Ich glaube, bis heute ist das eher so eine Rarität. Aber ich bin ja davon überzeugt, dass sowieso jedes Kind von Anfang an komponiert oder halt Sachen erfindet. Und so war das bei mir auch. Und meine Klavierlehrerin hat meine ersten 2, 3 Stücke noch betreut. Und dann hat sie gesagt, naja, das ist jetzt schon zu gut. Und dann hat sie mich zu meinem ersten Kompositionsprofessor gebracht. Da war ich 12.
Ah, ich wollte gerade sagen, nämlich das Alter hätte mich jetzt auch interessiert. Wann hat das Klavierspielen begonnen, beziehungsweise das Komponieren, in welchem Alter?
Ich habe immer schon Klavier gespielt zu Hause, aber gelernt habe ich Klavier ab 6 und Komponieren auch immer schon, aber erst der Kompositionsunterricht mit 12.
Ja, okay. Sehr spannend. Was war da so die Inspiration? Also war die das Klavier selbst die Inspiration ist zu beginnen, oder gab es auch Musik, die du gehört hast, die dich inspiriert hat dazu, Musik zu schreiben oder auch Musik zu machen, wo du so eine Vorbildwirkung, so das möchte ich, oder das inspiriert mich selbst, das auch zu machen?
Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich ja nicht mehr wirklich weiß. Ich war ja noch relativ klein, aber man kann ja dazu sagen, dass ich nicht aus einer Musikerfamilie komme. Also meine Umgebung war nicht gerade kulturaffin oder ähnliches. Das heißt, also das, was ich gefunden habe, war halt relativ wenig, irgendwelche Schallplatten und ein Instrument und eventuell noch das, was man in der Schule im Unterricht kennengelernt hat. Also ich weiß es nicht, was mich inspiriert hat. Das war einfach diese kreative Prozess, was mich immer schon interessiert hat. Das habe ich immer sehr, sehr genossen, so Sachen zu erfinden, zu erstellen. Und das war für mich am spannendsten, wenn es um Musik ging. Also ich habe auch sehr lange gezeichnet und gemalt, auch von Anfang an als Kind. Und ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht in diese Richtung gehen möchte. Also keine Ahnung, irgendwelche grafische Berufe oder Malerin werden. Aber der Spaßfaktor war in Musik wesentlich höher.
Verstehe. Wie kann man das jetzt stilistisch, du bist ja heute in der zeitgenössischen klassischen Musik zu Hause, aber ich nehme mal an, dass das jetzt mit 12 vielleicht noch nicht ganz so ausgeprägt war in diese Richtung. Wo hat es stilistisch bei dir begonnen, oder ist es doch so?
Naja, ich habe ja keinerlei zeitgenössische Musik gekannt als Kind. So gesehen bin ich natürlich nicht in diese Richtung gegangen. Also ich denke, man kopiert am Anfang einfach Sachen, die man so kennt und gehört hat. Und bei mir waren das halt die Klavierstücke, die ich im Klavierunterricht gelernt habe. Und dann eben halt mein erster Kompositionsprofessor, hat mir dann die erste zeitgenössische Werke gezeigt und dann war ich ziemlich baff. So eine Musik existiert auch, ich wusste es gar nicht. Und dann habe ich angefangen, diese Musikstücke zu kopieren. Also ja, einfach so reingerutscht.
Mhm. Und springst du hin und her auch nach vor? Also gibt's beide Welten? Oder bist du tatsächlich hauptsächlich in der zeitgenössischen klassischen Musik zu Hause?
Nein, ich habe mindestens zwei Berufe. Also ich habe ja später auf der Universität auch Medienkomposition und Filmmusik studiert und bin halt in beiden Genres oder halt Tätigkeitsfeldern unterwegs und aktiv. Also ich vertone auch Filme und Tanzvorstellungen und Bühnenmusik für Theater. Das mache ich natürlich auch. Und zeitgenössische Musik ist vielleicht meine zweite oder erste Karriere, weiß ich gar nicht. Das ist sehr unterschiedlich, wie das aufgeteilt ist. Also wie halt die Aufträge kommen. Es gibt Jahre wirklich, wo ich 80% zeitgenössisch schreibe und 20% angewandte. Und letztes Jahr war irgendwie 90% angewandte Musik, also für Theater und Film.
Spannend. Und wie ist da der unterschiedliche Zug? Also gibt es einen unterschiedlichen Zugang zum Kompositionsprozess? Weil ein Auftragswerk hat ja einen bestimmten Rahmen, in den das reinpassen muss und dann auch jemanden, der sagt, jetzt ist es gut oder nicht. Bei der zeitgenössischen Musik geht davon aus, dass es eher wahrscheinlich eine intrinsische Motivation ist, das Stück zu schreiben und man selbst quasi der Auftraggeber oder die Auftraggeberin ist. Wie ist dann der Zugang für dich? Gehst du an beide Welten gleich heran oder ist das eine aus einer bestimmten Inspiration heraus und das andere eben aus der, also wo findest du die Inspirationen für die Kompositionen in den beiden Bereichen?
Ja, die Inspiration kann von überall kommen und da gibt's ja auch verschiedene Methoden, wie man Inspiration generiert oder findet, wenn man gerade in so einer Kompositionskrise steckt oder so. Ich wollte doch noch ein bisschen diesen Mythos korrigieren. Im zeitgenössischen Bereich ist man total frei. Das stimmt natürlich auch nicht. Also ja, wenn man für die Schublade komponiert oder selbst eigene Projekte initiiert und die Förderungen dafür lukriert, dann natürlich. Aber ich bin hauptsächlich eigentlich auch dort eine Auftragskomponistin, weil ich halt in dieser glücklichen Lage bin, dass ich immer genug Aufträge bekomme und irgendwie habe ich kaum Zeit dafür, mir eigene Projekte zu überlegen. Und ja, also auch da, ja, also dieser Rahmen, in denen man arbeiten kann, wird schon vom Auftraggeber definiert. Vielleicht nicht so ganz so genau wie beim Film oder Theater, aber doch auch. Also jetzt habe ich zum Beispiel mein letztes Stück, was ich gerade vorgestern abgegeben habe, ist ein Orgelkonzerto und da wurde auch alles eigentlich definiert, also wie lange, Rahmenbedingungen, also in welchem Konzert, welchem Raum, welche Besetzung, was steht sonst noch im Programm und mein Stück soll mit diesem anderen Stück im Konzert irgendwie zusammenarbeiten, zusammenwirken und das ist schon eigentlich ganz schön viel, was so bestimmt wird. Was eventuell noch frei ist, natürlich Stil. Also man sagt ja immer, in zeitgenössischer Musik kann ich ja schreiben, was ich will, aber das stimmt ja natürlich auch nicht, weil dann wird ja auch eine bestimmte Stilrichtung erwartet. Also wenn ich jetzt einen Auftrag als zeitgenössische Komponistin bekomme und dann melde ich mich mit dem fertigen Stück, was so klingt wie meine Filmmusik, dann werden sie ziemlich enttäuscht sein. Ja. Also diese ganze Freiheit, das ist eigentlich ein Mythos in beiden Berufsfeldern. Aber es ist schon sportlich und ich genieße das auch, trotz dieser Rahmenbedingungen, die nicht von mir festgelegt werden, doch mich frei zu fühlen und verwirklichen können und es gibt doch irgendein Strang, so rote Faden in meinem Schaffen, was von mir kommt, also was ich einfach machen möchte, weil mich das jetzt interessiert, sei es irgendeine musikalische Idee oder ein Problem, was mich jetzt schon seit Jahren beschäftigt. Und das ist, finde ich, super spannend und sportlich, wie ich meine eigene Interesse in diesen Auftragsrahmenbedingungen irgendwie reinpflanzen kann und dann doch verwirklichen kann.
Was könnte das zum Beispiel sein? Was für ein Problem könnte das sein zum Beispiel?
Interessieren mich schon seit vielen, vielen Jahren so Bewegungsabläufe in Musik, sei es, dass Musikerinnen irgendwelche Bewegungen machen, wie am Klavier, vom tiefsten Ton vom Klavier bis zum höchsten zu gehen. Und das ist natürlich irgendeine schöne Bogenbewegung mit der Hand, was mit dem Arm was gemacht wird. Aber genauso interessieren mich Musikstile oder Musik, weiß ich gar nicht so, wie man das sagen kann, aber einfach Musik, die diese kinetische Energie in sich trägt. Also ich höre ein Stück Musik und ich fühle diesen Lust oder Zwang, mich bewegen zu wollen. Also das zum Beispiel interessiert mich jetzt schon weniger. Ich bin schon ziemlich am Ende von dieser Forschungsphase. Aber das hat jetzt gut 10 Jahre gedauert, dass mich das wirklich interessiert hat. Und um das rauszufinden, wie das funktioniert für mich, hat viele, viele Stücke gebraucht, dass ich diese Stücke schreiben musste. Aber natürlich Miete muss man ja auch zahlen. Also natürlich diese Idee habe ich dann immer reingepflanzt in meine Stücke, in diese Auftragskompositionen. Natürlich viel eher in zeitgenössischem Bereich. Also jetzt für Filmmusik ist natürlich nicht so sehr keine so gute Idee, wenn zum Beispiel die Szene das jetzt nicht braucht, diese Energie. Ja. Ja, also vielleicht ist das ja auch so, also wenn man halt für Film arbeitet, dann hat man eher so eine dienende Rolle, also dann ist es ja weniger wichtig, dass meine Musik super toll ist, aber es ist viel, viel wichtiger, dass der Film super toll ist und dass meine Musik dazu beiträgt. Das ist vielleicht ein großer Unterschied.
Wie frei ist da zum Beispiel die Wahl der Besetzung, für die geschrieben wird, in den beiden Bereichen? Also ist in der zeitgenössischen Musik gibt es eine klare Vorgabe, das muss ein Orgelkonzerto sein, das kann ich mir eher vorstellen. Aber jetzt, wenn man für Streicher Ensemble schreibt oder so, gibt es da Freiheiten zu sagen, na, das soll die und diese und jene Besetzung sein? Oder?
Ja, mal so. Also ich meine, das ist alles eine Veranstaltung und auch eine Geldfrage. Und mit einem Auftrag zusammen kommt oft irgendwas so, dieses Ensemble wird spielen. Also bitte für dieses Ensemble schreiben. Oder wir können jetzt 3 bis 4 Musikerinnen bezahlen. Also bitte für 3 bis 4 beliebige Musikerinnen zu schreiben. Also es sind oft praktische Gründe, die das entscheiden. Oder mein letztes Stück ist für Kammerorchester. Ich muss die Besetzung vom Partnerstück, also das andere Stück, was im Konzert sonst noch gespielt wird, übernehmen. Also dieses Partnerstück existiert schon. Also deswegen passe ich mich an. Und zusätzliche Vorgabe ist natürlich, mit dem Stück, mit dem Konzert, mit den beiden Stücken geht das Orchester auf Tour. Also bitte keine riesige, teure Schlagzeuginstrumente. Das alles hat natürlich mit der Kunst nichts zu tun. Aber auf diese Wünsche einzugehen schadet nicht, weil dann hat mein Stück mehr Chance, irgendwie zum Publikum zu finden, den Weg zu finden. Ne? Hingegen im angewandten Bereich ist gerade dieser Faktor viel, viel offener und freier. Natürlich gibt es Wünsche, wo Regie sich wünscht, ich höre dazu diese Szene die ganze Zeit eine Gitarre, kannst du bitte eher mit einer Gitarre arbeiten? Dann versucht man entweder Regisseur oder Regisseurin vom Besseren zu überzeugen oder man ist selbst der Meinung, okay, Gitarre ist eine gute Sache und dann schreibt man für Gitarre. Aber eigentlich, was da noch dazu kommt, ist eigentlich meine Entscheidung. Und da, also wenn sonst die finanziellen Rahmenbedingungen passen, dann kann ich egal wie viele Instrumente verwenden.
Mhm. Gibt es Instrumente, für die du besonders gerne oder auch nicht gerne schreibst?
Ich mag sehr homogene, große Besetzungen, also viele ähnliche oder gleiche Instrumente, weil meine musikalischen Ideen dort super gut funktionieren. Das kann also ein Streichorchester sein oder ein Chor, eventuell auch viele Bläser, aber diese Besetzung ist sehr selten und die sind auch doch dann nicht so super ähnlich wie menschliche Stimme oder Streichinstrumente. Und ja, natürlich Klavier, weil ich ja selber Pianistin bin, aber das ist dann auch gleichzeitig auch sehr problembehaftet, weil ich ja so gut Klavier spielen kann und das hemmt mich manchmal. Also für eine Violine zu komponieren ist weniger schwer für mich, weil ich einfach diese Leichtigkeit habe. Ich spiele das Instrument eh nicht. Also wenn mein Stück nicht so super toll an der Geige liegt, ist natürlich super schade. Aber ich habe nicht versagt. Also damit kann ich eher klarkommen. Aber wenn ich für Klavier komponiere, dann möchte ich, dass das wirklich super toll klingt und auch sehr gut in der Hand liegt, und das kann ich natürlich schon machen. Und dann kommt das nächste Problem, dass wenn nicht ich meine Stücke spiele am Klavier, dann sind meistens meine Interpretinnen ein bisschen, naja, vor große Herausforderungen gestellt, sage ich mal so. Und das ist manchmal verbunden mit Ärger oder hat auf jeden Fall sehr viel Überzeit, also wesentlich mehr Überzeit als das, womit man halt rechnet von anderen Komponistinnen, die vielleicht nicht so virtuos fürs Klavier schreiben können. Da waren auch schon Konflikte in der Vergangenheit, aber es waren auch tolle Zusammenarbeit, Beispiele, also es kann auch sehr gut kommen. Auf jeden Fall, dieses Problem zu beheben, hatte ich jetzt eine Idee und damit beschäftige ich mich jetzt seit ein, zwei Jahren. Das ist das Diskklavier. Ich habe vom Bösendorfer vor 2 Jahren ein Leihinstrument bekommen mit dem neuesten Inspire Pro System dahinter. Also es liegt runter, es ist unter dem Klavier. Das ist ein super feines System, womit man alles, was man am Klavier spielt, aufnehmen kann. Aber man kann auch alles im Computer vorprogrammieren und diese MIDI-Dateien auf das Klavier schicken. Und dann kann das Klavier eigentlich ziemlich alles spielen. Das ist für mich ein großartiges Spielzeug und damit bin ich jetzt beschäftigt.
Wow, klingt sehr spannend. Weil du vorher gesagt hast, zum Beispiel, wenn ein Regisseur sich Gitarre wünscht, wie komponierst du als Gitarristin als Pianistin für Gitarre dann zum Beispiel? Weil ich bin selbst Gitarrist, deswegen bin ich dann doppelt neugierig, weil es so doch sehr unterschiedliche Instrumente sind von der Herangehensweise her. Hast du selbst dann jemanden, den du zu Rate ziehst, oder hast du selbst Erfahrung mit dem Instrument, dass du selbst die Erfahrung gemacht hast, was gibt, was sind die Einschränkungen, was geht, was nicht?
Nein, das ist tatsächlich eine Schwachstelle von mir. Also ich denke schon, dass ich Gitarre lernen müsste, wenn ich diese Wünsche ernsthaft nachgehen sollte. Also ich schreibe schon die gewünschte Filmmusik für Gitarre, wenn das irgendwie machbar ist für mich, aber wenn das dann schon sehr, also wenn die Gitarre sehr im Vordergrund steht, dann hole ich doch Musikerinnen ins Boot, die wirklich Gitarre spielen können und das endgültige Arrangement und das Einspielen überlasse ich denen. Ich meine, jeder soll das ins Projekt reinbringen oder beitragen, wo er sich gut auskennt. Also nein, ich denke nicht, dass ich das sehr gut kann. Es gibt halt schon auch noch Notlösungen wie Software, wie virtuelle Gitarrist und so. Also für manche Dinge funktioniert das grundsätzlich gut, aber so richtig, richtig fein wird das nicht. Und dann ist ja natürlich die Frage, wirklich, wie sehr im Vordergrund steht diese Gitarre, wie wichtig ist das, ob das jetzt wirklich ganz toll klingt oder ist das eigentlich eh nur so Füllung, dann mache ich das, aber Nein. Ich glaube, jeder soll seine Grenzen kennen und akzeptieren, weil eigentlich können wir nicht immer alles perfekt lernen und können und beherrschen. Ist schwer, aber ist halt so.
Du hast eine Frage, die ich mir notiert habe, schon fast ein bisschen mitbeantwortet. Trotzdem hake ich jetzt noch ein bisschen genauer nach. Also wie im Kompositionsprozess findet der eher analog oder eher digital statt? Also bist du jemand, der arbeitest du gleich mal in der Kompositionssoftware oder schreibst du eher mit der Hand? kommt zuerst mal die Komposition am Klavier zustande und wird dann erst festgehalten? Wie kann man sich da den Prozess vorstellen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und sehr wichtig, finde ich auch, weil es gibt ja Studien dazu, dass Tools, die man so beim kreativen Prozessen verwendet, maßgeblich beeinflussen, wie das Ergebnis sein wird. Und das stimmt ja auch. Und weil ich ja nicht ganz so jung bin und aus einem Land komme, wo diese analoge Fähigkeiten noch sehr ernsthaft unterrichtet wurden, bin ich in der glücklichen Lage, dass ich auch analog sehr gut arbeiten kann. Das ist eigentlich das Erste, was ich gelernt habe, sprich Handschrift. Ich habe eine sehr virtuose, super schöne Handschrift. Noten meine ich, aber auch sonst. Ich kann sehr schön schreiben. Macht mir auch Spaß. Ich habe auch ein super gut ausgebildetes inneres Gehör. Also ich kann auch im Zug reisend symphonische Werke komponieren und ich kann auch am Klavier sehr gut komponieren, weil ich ja Pianistin bin. Also diese Art von Komponieren geht sehr gut und so habe ich auch angefangen. Dann habe ich aber dann gemerkt, dass diese Tools mich nach einer Zeit irgendwie begrenzt haben. Dann habe ich mich ganz bewusst davon abgewendet und eher in eine digitale Richtung gegangen. Das kam natürlich Hand in Hand mit den ersten Filmkompositionsaufträgen, weil ja, früher war das vielleicht so, dass ein Filmkomponist am Klavier sitzend die ersten Musikskizzen entwickelt hat und dann dem Regisseur gezeigt hat. Aber heutzutage ist das nicht mehr wirklich so. Man muss ja Filmmusik zu Hause einspielen mit den richtigen Klängen, die dann auch klingen werden. Ja, und dann habe ich angefangen, gleich digital zu komponieren. Das ist ganz ein anderer Prozess, weil man ja auch sehr frei und schnell improvisieren kann. Es ist aber sofort aufgenommen. Es verhuscht nicht. Ja, also wenn ich am Klavier improvisiere, dann geht ein Großteil meiner Gedanken dann sofort verloren, weil ich mir das ja nicht sofort schnell notieren kann und nicht merken kann. Aber wenn ich mit dem Computer arbeite, dann ist das sofort alles festgelegt und ich kann das dann halt gleich aufnehmen und notieren. Das ist natürlich eine große Wende gewesen in meiner Arbeit und ja, heutzutage schreibt natürlich auch kaum jemand mehr mit der Hand die Noten. Also es wird ja auch erwartet, dass wir perfekte digitale Noten liefern. Ja, ich komponiere dann auch direkt im Software, also Notationssoftware, wenn es um zeitgenössische Musik geht. Und da muss man natürlich sehr aufpassen, weil man könnte sehr schnell in dieser Falle tappen, dass man dann eher musikalische, kompositorische Lösungen auswählt, die einfacher zu realisieren sind in diesem Software. Ja? Also, weil am Papier, da ist man halt natürlich super frei und kann ich relativ frei und einfach notieren oder zeichnen und so. Hingegen, was auf dem Papier total mühsam ist, sind Wiederholungen. Ja, also einfach total viele schnelle Noten noch einmal und noch einmal, noch einmal zu schreiben. Ich meine, da ist, also ich habe da große Orchesterwerke. Ich kann mich erinnern, es war einmal ein Tag, ich habe wirklich von 9 in der Früh bis 9 am Abend gearbeitet und ich habe einen Takt geschafft, weil da so viele Töne drinnen waren. Also es war nicht dieser kreative Prozess, sondern einfach nur diese Niederschrift, ja, mit der Hand. Wow. Und so etwas ist natürlich viel schneller zu machen. Ja. Also mit dem Computer in Software zu arbeiten, produziert wahnsinnig viel Mist. Das muss man ja auch natürlich wissen, weil kopieren oder transformieren ist in den meisten Software so, das sind die einfachsten Tools, mit denen man arbeiten kann. Und das sage ich ja meinen Studierenden auch, nicht nur in Notationssoftware, aber auch in DAWs oder so. Bitte, bitte, Vorsicht, die Ideen sammeln sich und irgendwann klingt euer Stück oder Arrangement deswegen nicht gut, weil ihr nie die Radiergummi verwendet habt. Ja? Also das ist irgendwie eine umgekehrte Art von Arbeiten. Also zuerst einfach Ideen sammeln im Software und dann ganz kritisch drüber gehen und löschen und löschen und löschen. Oder zumindest mal muten. Das ist einfacher. Einfach nur muten. Und wenn man das Ergebnis mit den gemuteten Tracks angehört hat, dann kommt man vielleicht drauf, oh, es ist eigentlich besser und es geht ja nicht darum, dass ich jetzt noch mehr dazu brauche, sondern eigentlich weniger und dann kann man löschen.
Welche Software verwendest du?
Hauptsächlich arbeite ich derzeit in Logic und in Sibelius.
Und Logic ist jetzt nach meinem Erfahrungsstand jetzt nicht so wahnsinnig vielseitig, was Notation betrifft und Notenschrift, oder unterschätze das da? Also Sibelius auf jeden Fall natürlich schon sehr ausführlich.
Also ich schreibe meine Noten in Sibelius und alles andere mache ich in Logic.
Aha, so ist es, genau, also die Noten in Sibelius.
Genau, also heutzutage können fast alle DAWs eigentlich alles machen, aber die sind natürlich auf irgendeine Sache spezialisiert und Logic ist sicher nicht auf Notenschreiben spezialisiert, wie auch nicht für Audioproduktionen gedacht. Aber beide Sachen gehen in Logic, so wie komischerweise auch in Sibelius, da kann man, na gut, Audioproduktion kann man in Sibelius nicht wirklich machen, aber du kannst ja Film importieren, also man kann eigentlich auch Film in Sibelius vertonen. Es ist nur fürchterlich mühsam.
Ja.
Also es geht eigentlich vieles, aber man soll einfach wissen, was man machen möchte und ein dafür geeigneter oder spezialisierter Software aussuchen.
Wie war die Lernkurve für dich in Sibelius, die Umstellung vom analogen, von der Handarbeit weg ins Programm? Also ich habe es jetzt bis jetzt nicht sehr, also es hat sich bis jetzt nicht so erschlossen, dass man für mich persönlich jetzt, dass man sagt, okay, probiere es aus und dann relativ bald habe ich ein gutes Ergebnis. Es ist schon eher harte Arbeit, bis man das dann soweit, bis das Programm dann die Dinge so umsetzt, wie man es im Kopf hat oder wie man es mit der Hand schreiben würde.
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist das bei dir?
Ja, ich bin nicht in Sibelius eingestiegen, ich bin im Finale eingestiegen, aber das war relativ lange her und dann bin ich umgestiegen vom Finale auf Sibelius. Das ist natürlich eine andere Art von Aufgabe, aber auch das war relativ zeitintensiv und mühsam. Und jetzt sollte man ja weitergehen zum nächsten Software, wahrscheinlich zum Dorico, aber ich bin jetzt ein bisschen festgefangen, weil ich schreibe zwar meine Noten selber in Sibelius, aber dieser letzte Schritt, also das wirklich ganz fein, wunderschöne Notengrafik, dass jede Dynamik exakt unter eine Note steht, wo es so sein soll und Stimmenerstellung macht mein Notengrafiker und dafür bin ich extrem dankbar, aber arbeitet in Sibelius, also ich kann jetzt nicht umsteigen, außer ich suche mir einen neuen Notengrafiker, aber ein guter Notengrafiker ist Gold wert, also ich bleibe jetzt ein bisschen noch in Sibelius. Nein, also zurück zu deiner Frage, ich glaube nicht, dass Sibelius besonders intuitiv ist oder leicht zu lernen ist und Finale war es auch nicht und soweit ich weiß, hat Dorico auch so Hürden. So wie jede Software, aber ich meine, das ist ja, ein Klavier zu lernen oder Gitarre zu lernen, ist ja auch nicht eine Sache, was man von heute auf morgen schafft. Also Software sind so wie Instrumente und die kann man natürlich sehr schlecht beherrschen und sehr gut beherrschen. Aber vielleicht soll man halt dieses Sweet Point finden, wo man schon gut genug in einem Software arbeitet. Und ja, also ich bin sicher ich bin niemand, die alles immer perfektionieren möchte, sondern ich denke, okay, das ist jetzt gut genug. Ich kann mit diesem Tool gut genug arbeiten. Und es gibt natürlich offene Fragen, aber dafür gibt es natürlich Tutorials und Suchmaschinen, also wenn man dann ad hoc noch etwas braucht, dann kann man ja nachschauen, wie das geht. Und so lernt man halt einfach, bei jedem Stück kommen ein paar neue Tricks dazu. Ja, Learning by Doing.
Mhm. Das finde ich jetzt ein spannendes Stichwort, eben der Perfektionismus, weil ich kann mir vorstellen, eben speziell in der Auftragsarbeit wäre Perfektionismus ja hinderlich im Fertigstellen von Dingen. Also ist es in der Kompositionsarbeit dann auch so, dass du irgendwo so einen Punkt hast, wo du sagst, das ist schon sehr gut, aber trotzdem, vielleicht könnte man noch weiter feilen, aber du hast eine Abgabe und sagst halt, okay, das ist gut genug. Kannst du dann den Strich drunter ziehen und sagen, okay, das passt jetzt für mich. Es ist qualitativ dort, wo es hingehört, aber ich könnte mich jetzt noch weiter damit beschäftigen, aber ich kann es auch gut sein lassen.
Ja, ich muss es abgeben. Also wenn Deadline kommt, dann ist Deadline da und ich hasse natürlich Deadline, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, weil ich denke, hätte ich nie eine Deadline gehabt, würde ich immer noch an meinem ersten Stück arbeiten. Also so perfekt und fertig und gut genug ist eigentlich nie etwas. Nie. Es gibt natürlich bessere Stücke und schlechtere Stücke und manchmal kommt das Deadline viel zu früh. Ich denke jetzt nicht an dieses Problem, dass man halt zu spät angefangen hat zu arbeiten. Darum geht es jetzt eigentlich nicht, sondern halt, dass die Arbeit dann doch nicht so abläuft, wie man das geplant hat. Also ich nehme mir etwas vor, wo ich denke, okay, keine Ahnung, in 3 Monaten ist mein Deadline und dann plane ich ein Stück, ich weiß, dass ich das in 3 Monaten schreiben kann, aber manchmal laufen die Dinge doch nicht optimal, keine Ahnung warum. Und dann ist aber das Deadline trotzdem dort in 3 Monaten und dann muss man halt das Stück so abgeben, wie es ist. Ja. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man so eine Latte setzt. So, das ist meine unterste Latte, darunter gehe ich nicht, egal was ist. Und da muss man halt an anderen Parametern schrauben. Also Qualität ist für mich extrem wichtig. Und wenn ich sehe, dass ich etwas aus irgendeinem Grund doch nicht oberhalb dieser Latte schaffen kann, dann schraube ich woanders. Dann schreibe ich lieber ein Stück kürzer oder ich nehme ein paar Instrumente weg oder ich weiß es nicht was. Also es gibt ja doch andere Stellen, wo man ein bisschen schrauben kann. Aber Qualität ist meiner Meinung nach super wichtig. Unabhängig davon, ob ich jetzt die Qualitätskontrolle bin oder in Auftragsarbeiten, halt Regie oder Produktion oder Redakteurinnen. Weil eigentlich ja, das ist auch ein großer Unterschied zwischen zeitgenössischer Musik für Konzertformate oder angewandte Musik. Wer sagt dieses Zauberwort, okay, das ist jetzt gut genug, ist fertig, wir nehmen das. Ja? Und in zeitgenössischer Musik bin ich das. Und es kann natürlich passieren, dass der Auftraggeber oder das Publikum dann im Nachhinein sagt, puh, das war aber gar kein gutes Stück. Aber das passiert dann nach der Aufführung. Ja? Also das hindert das Stück überhaupt nicht daran, dass es rausgeht, dass das veröffentlicht wird. Und in angewandtem Business ist das umgekehrt. Ja? Also da kann ich noch so sehr als Komponistin der Meinung sein, dieses Musikstück ist jetzt perfekt für den Film und es ist fertig und ist großartig. Aber wenn Regie oder halt alle anderen, die oberhalb der Regie stehen, das Stück nicht haben wollen, dann nehmen sie es nicht. Und auch umgekehrt, das ist auch eine riesengroße Gefahr. Wenn ich irgendein Stück abgebe, nur zum Zeigen, ja, wie wäre es, wenn wir in diese Richtung gehen würden? Ich denke aber doch, das ist jetzt als eine erste Skizze, ist noch nicht gut genug. Und dann aber verliebt sich die Regie oder wer auch immer in dieses Stück Musik, dann wird es genommen und dann klingt das im Kino und also das ist eine große Gefahr. Und ja, war das jetzt gut oder schlecht, weiß ich nicht. Ja, also nur weil jemand anderer von draußen gesagt hat, okay, das ist jetzt gut. War das für mich jetzt noch nicht gut genug?
Das wollte ich nämlich, also du hast jetzt die Frage gleich mit beantwortet, weil es hat mir eben genau das interessiert, ob es vorkommt, dass der Regisseur oder eine Regisseurin dann etwas vorab, eine Vorabversion schon verwenden würde oder möchte, die du eigentlich noch gar nicht abgesegnet, also die für die noch gar nicht fertig ist. Oder vielleicht auch eine mit MIDI generierte Version, die dann eigentlich von echten Instrumenten gespielt werden sollte und dann aber eigentlich schon in der Vorabversion verwendet wird. Also das ist,
Oh
aber das
ja.
kommt sicher vor, oder?
Da gibt es einige Horrorgeschichten aus der Vergangenheit. Nicht von mir, aber von Kolleginnen, wo das tatsächlich passiert ist. Aber man lernt daraus und ich sage meinen Studierenden auch, also nie etwas aus der Hand geben, wo ihr denkt, das will ich auf keinen Fall hören, egal worum es geht, ja, also die ersten Skizzen oder was auch immer, was ich aus meiner Hand gebe, die sind eigentlich schon so eine gute Qualität, dass ich denke, wenn das jetzt wirklich gekauft wird, ist das okay für mich. Ja, also ich riskiere das jetzt nicht mehr,
Ja, ich
sicher nicht
verstehe.
mehr.
Du hast damit, also du schreibst logischerweise ja viele, viele unterschiedliche Ensembles, auch sehr viele sehr namhafte Ensembles. Wie ist jetzt der Unterschied in der Zusammenarbeit? Ich meine, ich nehme an, es gibt natürlich sicher Unterschiede mit jedem Ensemble, aber wie gravierend ist das dann tatsächlich, für wen du schreibst und mit wem du zusammenarbeitest?
Ja, das kann schon wirklich extrem sein. Also wir sind jetzt natürlich zurück in zeitgenössischer Bereich. Ich versuche schon drauf zu schauen, was meine Musikerinnen können oder gewohnt sind zu spielen, weil auch da kann man sich ja schlechte Erfahrungen sammeln ganz schnell, wenn man zum Beispiel für ein Kammerensemble schreibt, hauptsächlich nicht in zeitgenössischem Repertoire zu Hause ist. Solche Aufträge gibt's ja auch, keine Ahnung. Also wir spielen hauptsächlich Mozart und Brahms und diese Musik mögen wir auch, aber warum auch immer möchten wir jetzt auch ein Varga, zeitgenössisches Stück, dann leuchten bei mir gleich diverse Alarmglocken. Okay, diese Leute sind zwar großartige Musikerinnen, aber haben relativ wenig Erfahrung mit neuen Spieltechniken oder überhaupt mal dieses Stil. Und dann schreibe ich vielleicht einfacher. Oder halt vielleicht nicht unbedingt einfacher, aber ich verwende eher Techniken, wo ich denke, diese Techniken beherrschen meine Musikerinnen. Also keine Ahnung, eher klassische Techniken, wie ein schöner Brahms-Klang oder keine Ahnung, virtuose Läufe auf den Instrumenten. Da kann schon sein, dass das eher gut kommen wird. Wenn ich aber auf zeitgenössisch spezialisierte Musikerinnen schreibe, dann mache ich das vielleicht gar nicht, weil dann arbeite ich mit Musikerinnen, die vielleicht gar keinen schönen Brahms-Klang auf der Geige drauf haben, kennen sich aber sehr gut aus mit neueren Techniken und sind auch sehr virtuos in Lesen von Noten mit eher so experimentellen Notationsarten. Ich versuche darauf einzugehen, aber das klappt nicht immer sehr gut. Noch größer ist natürlich der Unterschied, wenn man halt für Amateurmusikerinnen oder Kinder schreibt. Das muss man natürlich auch mitbedenken. Und die Arbeit mit den Musikerinnen, das ist auch total Unterschied. Also es gibt halt diese Art von Produktionszwang, was leider in der neuen Musik derzeit halt herrscht. Also sehr viele Musikerinnen und Ensembles und Orchester haben kaum Probezeit für ein neues Stück. Also das ist irgendwie oberste Gebot, dass mein Stück mit 2 bis maximal 3 Proben realisierbar ist, so dass die Musikerinnen das vielleicht zu Hause anschauen oder eventuell ein bisschen üben, aber sicher nicht Wochen. Und ich kriege sicher nicht 10 bis 12 Proben, was eventuell für ein Stück gut wäre. Und dann gibt's manchmal ganz großartige Ausnahmen, wie zum Beispiel das letzte Mal mit Trio Catch. Habe ich gearbeitet, sie haben mir ein Auftragswerk gegeben, es war eh schon lange her, 2020 war die Aufführung in der Elbphilharmonie und sie haben das Stück dann halt monatelang vorbereitet und so lange geprobt, bis sie das dann fast auswendig konnten. Bin mir sicher, mittlerweile können sie das auswendig. Und das ist natürlich eine großartige Sache für eine Komponistin, weil dann vergehen die Proben nicht damit, dass ich versuche noch im Last Minute Sachen zu retten. Und schaut mal, da ist jetzt aber doch andere Figur dort oder andere Noten oder eventuell mehr auf Dynamik schauen. Also man arbeitet dann nicht mehr so grob, sondern man kann echt über Ausdruck sprechen oder okay, wie balancieren wir jetzt diesen Klang aus und so weiter und so fort. Also diese Art von ganz feiner oder tiefer Arbeit, das fehlt oft leider, aber ich mache niemanden einen Vorwurf, weil ich ja ganz genau weiß, wie schwer die Rahmenbedingungen auch für Musikerinnen sind. Also es ist halt leider so, dass Uraufführungen einfach besser gefördert sind und es ist natürlich auch sehr wichtig, auch für uns Komponistinnen, dass möglichst viele Uraufführungen stattfinden, weil so kriegen viele von uns eine Chance, dass ein Stück mal gespielt wird. Und wenn jetzt die Orchester oder Ensemble jetzt ein halbes Jahr mit meinem Stück verbringen, ja dann... das halbe Jahr hätten sie vielleicht dafür auch verwenden können, 5 andere Stücke einzustudieren und dann ein Konzert zu präsentieren. Das ist ein schwieriges Problem. Viel zu viele neue Musik und viel zu wenig Konzerte dafür.
Welche Rolle spielen Veröffentlichungen dann in der Situation, also im Tonträger? Wie häufig kommt es vor, dass das dann auch wirklich aufgenommen und veröffentlicht wird oder ist das eher eine zweitrangige Verwertungsstrang?
absolut zweitrangig geworden, leider. Also, dass eine Dokumentation gemacht wird, das ist doch noch sehr häufig zum Glück, aber meistens ist das dann halt eine schöne Sache für mein Portfolio oder als Erinnerung, aber das wird nicht mehr wirklich groß veröffentlicht. Das wären jetzt von Tonträgern. Also, jetzt gibt's von mir ein Porträt-CD, aber ich glaube nicht, dass man diese CD einfach nur so in den Geschäften findet oder so. Also, das ist jetzt eigentlich eher, ja, nicht mehr so häufig. Natürlich in Streaming-Diensten findet man noch meine Musik, aber ich gehe da auch nicht wirklich aktiv nach, weil dann Themen bekommt man davon sowieso keine. Also warum soll ich da jetzt Arbeit investieren? Und ich denke auch, dass diese Art von Musik, die ich schreibe, auch nicht gerade in Streaming-Diensten aufgehoben sind. Also das ist jetzt sicher keine Musik, die man halt so beim Joggen oder beim Autofahren hört, weil einfach die Umgebung oder die Tätigkeit dafür nicht geeignet ist. Also, na, ich glaube eher nicht, dass das jetzt so eine wichtige Einnahmequelle oder ja, wichtige Sache ist für zeitgenössische Komponistinnen.
Jetzt hat es in der U-Musik ja in den letzten Jahrzehnten ganz viele Umbrüche gegeben. Also da hat sich ja ganz wahnsinnig viel verändert jetzt auf der Business-Seite oder wie das Ganze funktioniert. Wie ist das jetzt in der E-Musik? Eben, wenn man jetzt davon ausgeht, eine Auftragskomposition und Aufführung, dieses Prinzip, ist das weitgehend gleich geblieben in den letzten Jahrzehnten oder hat sich da auch gröber was verändert?
Ich sehe keine große Änderung, ehrlich gesagt. Also was und wie wir machen ist, also seitdem ich im Beruf bin, das sind jetzt noch nicht Jahrzehnte, aber sagen wir mal so 15, 20 Jahre, okay. Also das kann ich schon sagen, das ist grundsätzlich gleich geblieben. Man sagt immer, ja, es ist jetzt aber weniger Geld da oder weniger Möglichkeiten, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, kann sein. Aber eine Zeit lang war natürlich ein Riesenproblem, dass da auch weniger Publikum da war. Aber die letzten Konzerte, die ich hatte, die waren super gut besucht. Und das war nicht nur Fachpublikum. Also ich denke, vielleicht war das Covid oder die Pandemie, die der Sache wirklich gut getan hat, dass wir dann doch gelernt haben, dass Live-Veranstaltungen etwas Spannendes sind. Und das ist ganz was anderes als zu Hause und am besten Soundanlage etwas anzuhören alleine und ungestört. Das hat natürlich auch seinen Reiz, aber am Abend dann halt in ein Konzert oder eine Veranstaltung zu gehen und dort Leute zu treffen und mit diesen Menschen gemeinsam Musikstücke anzuhören oder irgendein multimediale Werk zu erleben, das ist auch ein Erlebnis, was wert ist. Also ich denke, das geht jetzt gerade in eine positive Richtung, aber vielleicht ist es einfach nur meine subjektive Wahrnehmung, weil meine Erlebnisse in den letzten 2, 3 Jahren doch sehr positiv waren.
Es ist ja auch eine der Prognosen, einer der positiven Prognosen als Nebeneffekt der KI-Zeit und der KI-Musik, die immer mehr kommt, dass halt das Bewusstsein oder die dass Live-Musik mehr an Bedeutung gewinnt oder dass man das mehr zu schätzen weiß, weil es halt da, wenn man da sicher sein kann, dass da keine KI dahinter steckt. Inwieweit spürst du das Thema KI jetzt speziell im angewandten Bereich? Ist das schon ein Thema, dass du merkst, okay, das ist eine Konkurrenz oder auch was jetzt KI-Tools betrifft, es werden ja da viele Dinge entwickelt, die jetzt im Musikproduktionsbereich und im Kompositionsbereich helfen sollen. Also in der Musik in Nashville hört man viel davon, dass da ganz viel mit KI gearbeitet wird beim Texten und auch bei Demos. Wie ist das in deinem Bereich?
Ich fühle mich nicht gefährdet durch KI, aber ich arbeite in Segmenten und in Bereichen, wo KI nicht keinen Platz hat. Also ist sicher nicht mein Feind KI, eher mein Freund. Also ich arbeite jetzt natürlich seit es KI gibt und seit es zugänglich ist für mich, arbeite ich ständig mit KI, sei es Bilder, Videos, Texte oder Musik, weil einfach diese neue Tool mich wahnsinnig interessiert. Aber es gibt sicher Berufe, die jetzt leiden werden Das ist schon klar. Ich meine, wir wissen natürlich noch nicht, wohin die Reise geht mit KI. Wir sind ganz am Anfang. Es ist noch alles total rudimentär. Es ist noch nicht gut genug, sage ich mal so. Und ich möchte wirklich nicht einschätzen jetzt oder mich verpflichten zu irgendetwas, ob KI jetzt großartig sein wird oder auch andere Art von Musik generieren wird als heutzutage. Aber was derzeit da ist, ist eine ziemlich gute Qualität an Mainstream-Musik, sage ich mal so. Also eben dort, wo sehr viel Musik in diese KI reingefüttert wurde, diese Musikstile funktionieren schon recht gut. Einzigartig sind sie nicht, großartig sind sie auch nicht, fehlerfrei sind sie schon gar nicht, aber ich muss ja auch sagen, dass von Menschen generierte Musik auch nicht fehlerfrei ist, so gesehen, dass das ist egal, das würde uns Menschen auch nicht stören. Es gibt diese Faktor, was wirklich sehr schwer zu beschreiben ist mit wissenschaftlichen Mitteln, so ist die Musik gut oder nicht, also berührt mich die Musik oder nicht. Und vor dreiviertel Jahr oder vor einem Jahr war ungefähr so ein Moment in meinem Leben, was mich sehr überrascht hat, dass ich das erste Mal mit KI Musik generiert habe, wo ich dachte, wow, das gefällt mir. Also dieser Moment, da habe ich gedacht, okay, das ist jemand hier, bei uns in dem Musikproduktionsumfeld, die wir jetzt nicht mehr ignorieren können, weil bis zu diesem Punkt habe ich gedacht, ja, das ist nichts, das ist schlecht, das ist egal, aber jetzt ist KI da und kann wirklich Musik generieren, die uns Menschen berührt oder beschäftigt. Ja, nicht einfach nur so, man muss wirklich sehr gut prompten können und es ist auch notwendig, dass ein Mensch mit dieser KI arbeitet, die dann auch sagt, okay, ich habe heute 1000 Stücke generiert, was ja keine Schwierigkeit ist. Also es ist wirklich eine unglaubliche Müll, was da produziert wird. Also noch viel schlimmer als im Software zu arbeiten. Aber aus diesen 1000 Stücke muss dann dieser Mensch mit einem guten Geschmack oder Glück, wenn kein Geschmack hat, auswählen, diese eine ist gut. Und mit dieser eine erste Skizze von KI arbeite ich in diese Richtung weiter und so fort. Ja. Also die tollen Beispiele, die ich kenne von KI, die sind immer noch mit einem Mensch zusammen entstanden. Und dieser Mensch ist gut ausgebildet und hat, also ein guter Musiker einfach. Ja. Man muss ja aber jetzt nicht mehr so toll, keine Ahnung, ein Instrument spielen können oder weiß Gott was. Also dafür ist KI ein großartiger Tool. Und man kann auch sehr viel schneller arbeiten, teilweise.
Na gut, bei der ich überlege gerade, was so ein mögliches Hilfestellungsfeld wäre, also zum Beispiel in der Notation, ob das da ein Thema wäre, dass man sagt, man spielt ein Stück am Klavier und ein KI-Tool gibt quasi das Ganze so notiert aus, dass man nur kleinere Korrekturen machen muss, aber weitgehend das schon so niedergeschrieben ist mit allen Feinheiten. Wäre das würde das etwas wegnehmen, was Spaß macht, oder wäre es eine willkommene Hilfestellung für Arbeit, die sowieso eher mühsam ist manchmal?
Ja, wenn man das gerne macht, macht das Spaß. Ich hasse das, aber also für mich ist es eher Knochenarbeit, ist notwendig, aber dieser Schritt können jetzt nicht einmal Software machen, also nicht für meine Musik. Also am Anfang hast du ja gefragt, wie ist das in Logic Noten zu erstellen. Es ist nicht brauchbar. Es ist nur brauchbar, wenn ich, keine Ahnung, so ganze Noten verwende im Takt. Also ganz, ganz einfache, dumme Musik geht dort. Und mit KI wird das ja auch nicht wirklich gehen, denke ich. Nicht, weil KI das nicht könnte, sondern weil einfach nicht genug Interesse da ist. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass KI kein Wundermittel ist, das ist ein wahnsinnig teures Tool. Und es wird halt einfach Geld investiert in Segmenten von KI, wo KI ausgebildet wird. Und das sind halt einfach Bereiche, wo auch erhofft wird, dass diese Investition dann sehr bald zurückkommt. Und Notation ist meiner Meinung nach vollkommen egal. Also da ist einfach keine Kohle dabei. Das wird meiner Meinung nach nie entwickelt.
Ist Notendruck auch überhaupt ein Thema in der zeitgenössischen Musik? Also im Sinne von kommerzieller Verwertung. Also dass man sagt, ein Stück von dir wird als Buch herausgegeben und ein anderes Ensemble oder ein Manuskript hat und an andere Ensembles verkauft, in einem Ausmaß, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein Geschäftszweig?
Nein. Nein, nicht wirklich. Also wenn man so sich anschaut, wie die Notenverlage in den letzten 20, 30, 40 Jahren stöhnen, zu Recht. Nein, das ist jetzt wirklich auch irgendein Bereich, der bekanntlicherweise große Probleme und Schwierigkeiten hat, wie es eigentlich weitergehen sollte. Also diese Monopolsituation, der Monopolstellung von Notenverleger ist natürlich auch nicht mehr da, weil halt jetzt jeder Komponist, Komponistin zu Hause mit einem Software professionelle Noten erstellen kann. Das war früher nicht möglich. Und nicht nur das, aber es wird auch weniger gekauft an Noten. Also wenn du jetzt Druck, ja, vielleicht hast du das jetzt nicht so gemeint, aber Notendruck und Papier. Papier ist jetzt nicht mehr wirklich da. Also immer mehr Musikerinnen spielen digitale Noten aus einem iPad. Das hat natürlich auch praktische Seiten, weil ich ja nicht 20 Kilo Notenbänder mitschleppen muss. Es ist immer alles da. Es kann ja nicht vorkommen, dass ich etwas zu Hause vergessen habe. Es ist auch gut für die Umwelt. Ich muss ja keine viele, viele Seiten ausdrucken, nur für ein Konzert. Und ja, Handling ist oft auch einfacher. Also Notizen machen oder wieder löschen oder umblättern im Konzert. Also diese digitale Noten, das ist absolut, naja, die Zukunft sage ich nicht, das ist mittlerweile die Gegenwart. Also ich sehe immer weniger Musikerinnen mit Papier auf der Bühne oder in Studios und so. Aber das macht ja nichts, weil die Verlage haben das natürlich auch sehr früh erkannt. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Universal Edition Papierpartitur kaufst oder Stimmen für dich, dann kommt oft gratis automatisch eine digitale Version mit.
Mhm, ja.
Oder halt, wenn nicht gratis, du kannst auch nur digitale Versionen kaufen. Also da ist die Umstellung schon, glaube ich, recht fortgeschritten.
Ich bin am Ende meiner Fragen. Das waren jetzt schon sehr viele und wir haben uns schon ein sehr langes, spannendes Gespräch geführt und ich bedanke mich sehr für die vielen Einblicke. Ich komme selber eben aus der U-Musik, habe Jazz studiert und spiele Gitarre und singe und schreibe. Hauptsächlich komponiere in erster Linie für mich selbst. Ich bin so klassischer, intrinsischer Komponist und Songwriter. Umso spannender war das für mich jetzt, auch diese Einblicke zu bekommen in eine komplett für mich fremde Welt, aber doch umso weniger spannende. Und bedanke mich für das spannende Gespräch. Ich hoffe, es war auch für dich interessant. Es waren ein paar interessante Fragen dabei.
Ja, vielen Dank für die tolle Fragen. Ja, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen auch einiges Spannendes daraus holen können. Es ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass das alles, was ich jetzt erzählt habe, das betrifft mich und meine Arbeit und meine Umgebung. Also wirklich ganz woanders kann auch ganz anders ausschauen.
Ja, natürlich, ja. Danke für die Einblicke und bis zum nächsten Gespräch vielleicht irgendwann.
Danke dir. Danke.
Alles Gute.